Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wir haben gerade das Video über die Pflanzen gesehen. Was haben Pflanzen, Tiere und wir Menschen gemeinsam? Was denkt ihr? Ihr wart noch nicht so richtig involviert, aber ruft einfach ruhig rein. Was haben Pflanzen, Tiere und Menschen gemeinsam? Das Leben. Noch etwas? Den Schöpfer? Vom Gleichen geschaffen, danke. Wachstum. Und hier hört's auf, da wollte ich nämlich landen. Und deshalb geht's jetzt weiter. Es schließt aber alles mit ein. Das Leben ist natürlich eigentlich auch mit inbegriffen, mit dem Wachstum. Aber darauf möchte ich hinaus. Alles, was lebt, die ganze lebende Schöpfung Gottes, ist auf Entwicklung und Wachstum ausgerichtet. Und vielleicht fällt euch da eine Ausnahme ein, aber mir mit meinem wenigen biologischen Verstand ist nichts eingefallen, was dem irgendwie widersprechen würde. Die ganze lebende Schöpfung Gottes, die wächst und gedeiht und entwickelt sich weiter. Und der Knackpunkt, wir wollen heute ja nicht über Biologie reden, über Pflanzen oder Tiere, sondern über uns. Der Knackpunkt ist, als du und als ich, wenn du diesen Schritt schon gemacht hast, als du und als ich zu Jesus Ja gesagt haben, in seine Nachfolge getreten sind, seine Jünger geworden sind, wie es die Bibel nennt. Was ist da mit uns passiert? Die Bibel nennt es mit unterschiedlichen Worten. An einer Stelle steht, ihr seid eine neue Kreatur geworden. An anderer Stelle steht aber, ihr seid eine neue Schöpfung. Es ist etwas neu in uns geworden. Aber ist es bei dieser neuen Schöpfung Gottes, die in uns lebt, anders als bei all der anderen Schöpfung, die Gott geschaffen hat? Und ihr müsst jetzt Nein sagen, weil darauf will ich ja hinaus, es geht nicht anders. Nein, es ist nicht so. Auch der innere Mensch, wie Paulus ihn auch manchmal nennt, die neue Kreatur, das neue Wesen, das wir jetzt sind, jeder Nachfolger Jesu, der ist auch auf Wachstum und Entwicklung ausgerichtet. Deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Supersize Your Faith. Zu Deutsch, vergrößere deinen Glauben. Vergrößere deinen Glauben. Es geht um unser geistliches Wachstum im ganz Persönlichen. Bevor ich dazu kommen möchte, wie wir dieses geistliche Wachstum begünstigen können, möchte ich noch zwei Vorbemerkungen loswerden. Die erste Vorbemerkung ist, geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch. Geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch. Genauso wie bei den Pflanzen in dem Video, die vielleicht einen nährstoffhaltigen Boden brauchen, Wasser, Energie, damit sie hervorsprießen können und wachsen können. Genauso brauchen wir Menschen auch Nahrungsmittel beispielsweise, um uns zu entwickeln. Und genauso braucht auch der innere Mensch. Wir als neue Schöpfung, genauso braucht er auch etwas, um wachsen zu können. Im Neuen Testament finden wir da oft das Bild von dem Baby. Jemand, der gerade frisch in die Nachfolge Jesu gestapft ist, der quasi gerade geistlich geboren wurde, ist ein Baby. Und er muss genauso wachsen, das Jugendalter durchschreiten und irgendwann ein alter Mensch werden, genauso wie wir es auch im Biologischen tun. Das ist das Bild, das wir im Neuen Testament häufig finden. Und vielleicht auch da nochmal einen provokanten Satz. Geistliches Wachstum, ich sagte, es passiert nicht automatisch und es passiert auch nicht, wenn wir regelmäßig in den Gottesdienst kommen, wenn wir regelmäßig Seminare besuchen, wenn wir regelmäßig beim Hauskreis sind. Einfach nur da zu sein, bewirkt meiner Meinung nach noch nicht geistliches Wachstum. Das war die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, du selbst, niemand anders, du selbst bist verantwortlich für dein eigenes geistliches Wachstum. Du selbst und niemand anders. Wenn wir nach unserem Erdenleben irgendwann mal vor Jesus stehen und Verantwortung vor ihm tragen müssen, dann können wir nicht sagen, wir hatten nur schlechte Predigten in der Gemeinde. Oder die Gemeindeleitung, die hat uns gar nicht gefördert. Also sie hat uns gar nicht vorangetrieben. Sie hat gar nicht gewollt, dass ich geistlich wachse oder was auch immer. Das zählt dann alles nicht. Das kannst du nicht anführen, weil du selbst für dein eigenes geistliches Wachstum verantwortlich bist. Aber, und das muss ich hinterher schicken, aber obwohl wir selbst verantwortlich sind für unser geistliches Wachstum, können wir es selber nicht bewirken. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, wenn wir die Bibel lesen. Zum einen wird von uns verlangt, dass wir die Verantwortung für uns selbst übernehmen, aber zum anderen können wir dieses Wachstum selber nicht produzieren. Es ist unmöglich, denn Gott ist derjenige, der dieses Wachstum schenkt. Ich habe da zwei Verse mitgebracht aus dem ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. In dem Kontext von 1. Korinther 3 geht es nicht um geistliches Wachstum. Es geht eher um einen Konflikt, der in der Gemeinde vorherrscht. Und den möchte Paulus mit diesen Worten angehen. Aber nichtsdestotrotz wird hier für unsere Thematik ganz klar, dass das Wachstum von Gott kommt. Er ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Aber sind Paulus und Apollos und all die anderen Jünger, die wir im Neuen Testament lesen, sind sie deshalb passiv? Nein. Paulus hat tausende von Kilometern zu Fuß zurückgelegt, um gerade dieses Wachstum in den verschiedenen Ortsgemeinden, die es damals schon gab, zu fördern. Obwohl er wusste, Gott schenkt das Wachstum, aber trotzdem wusste er, dass es auch eine Verantwortung gibt, die bei uns Menschen liegt. Und es geht, dass wir als Menschen dieses Wachstum auch begünstigen. Und deshalb ist die Frage nicht unbedingt, wie kann ich geistlich wachsen? Das erhebt den Anspruch, dass ich das selber irgendwie schaffen kann. So ist es ja nicht, haben wir ja gerade gelesen. Die richtige Frage wäre vielmehr, wie kann ich mein geistliches Wachstum begünstigen? Wie kann ich es begünstigen, dass Wachstum geschieht? Was muss ich pflanzen? Was muss ich sehen, um es in den Worten von Paulus zu sagen, damit Gott gerne dieses Wachstum schenkt? Und da habe ich vier Faktoren für mich gefunden, die geistliches Wachstum begünstigen. Und die möchte ich jetzt einmal mit euch zusammen durchgehen. Das erste sind geistliche Gewohnheiten. Geistliche Gewohnheiten begünstigen unser geistliches Wachstum. In Matthäus 6, Vers 1 beginnt Jesus seine ganz bekannte Bergpredigt, mit der er quasi so die Regeln seines Reiches festlegt. Die Bergpredigt beginnt er mit diesen Worten: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Und die Frage ist, was ist Frömmigkeit? Also ich weiß, dass einige Leute das negativ benutzen. Ach, da kommt schon wieder der Fromme. So meine ich es nicht, sondern was bedeutet das Wort eigentlich, wenn man es einfach nur beschreiben will? Und ich denke, ganz kurz gefasst, man kann da natürlich drüber lange reden, aber ich denke, die Frömmigkeit sind gerade die Gewohnheiten, die ich aufgrund meines eigenen Glaubens tue. Die geistlichen Gewohnheiten, die ich aufgrund meines Glaubens praktiziere. Und Jesus sagt hier, diese Gewohnheiten, die sollt ihr nicht zur Schau stellen, denn dann habt ihr euren Lohn schon darin, dass Leute euch dafür loben. Ich möchte aber gar nicht auf diese Thematik des Verses eingehen, sondern eigentlich auf das, was Jesus dem anschließt, was in 2 bis 18 steht. Dort kommt er nämlich auf drei Gewohnheiten zu sprechen, die für uns auch wichtig sind. Im ersten Abschnitt ab Vers 2 geht es um das Almosengeben. Damals war das ganz konkret auf arme Leute ausgerichtet, dass man von dem, was man hat, Armen gibt. In der heutigen Gesellschaft bei uns ist das ja so, dass sich Gesellschaften, Institutionen um arme Leute kümmern. Und deshalb ist es ja eher so geworden, dass wir jetzt gerade den Gesellschaften, den Institutionen, Gemeinden spenden. Und deshalb denke ich, kann man anstatt Almosen ganz allgemein von Spenden sprechen, so wie es wahrscheinlich viele von uns hier auch schon tun. Also die erste geistliche Gewohnheit, die Jesus hier anspricht, ist das Spenden. Wenn wir dann Matthäus 6 weiter verfolgen, ist das zweite das Beten. Und das gehört wie das Atmen zu jedem geistlichen Menschen. Das Beten, das Reden mit unserem Gott, mit Jesus Christus, unserem Herrn. Und die dritte Eigenschaft, die da wieder nicht ganz so populär ist wie das Beten, ist das Fasten. Also Jesus erwähnt als Frömmigkeitsstile, kann man nicht sagen, aber als Aspekte unserer Frömmigkeit das Spenden, das Beten und das Fasten. Das sind drei geistliche Gewohnheiten, die für uns Christen wichtig sind, um unser geistliches Wachstum zu begünstigen. Und ich möchte diese drei geistlichen Gewohnheiten um eine vierte ergänzen. Und zwar kennt die jeder von uns. Und ich denke, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Aber es gibt da dieses ganz bekannte Kinderlied. Was muss man tun, wenn du wachsen willst? Wie lernen uns das schon die Kinder? Lies die Bibel und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das Lied kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Das Beten hat Jesus dort in seinen drei Punkten in Matthäus 6 erwähnt. Das Bibellesen möchte ich anfügen, weil ich denke, dass das genauso wie das Beten eigentlich zu dem Wichtigsten gehört, um unser geistliches Wachstum zu fördern. Und wenn es um die Bibel geht, habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden von Mahatma Gandhi. Er hat gesagt über uns Christen und über unsere Bibel: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Ein gutes Stück Literatur. Ich denke, den ersten Teil, dem können wir alle zustimmen. Das, was im Wort Gottes verborgen ist, Frieden für die Welt und einfach viel, viel Kraft, um unseren Alltag auf den Kopf zu stellen, wenn wir es denn wollten. Aber manchmal schätzen wir das gar nicht. Wir sind damit vielleicht groß geworden, aber wir schätzen es nicht als das, was es eigentlich ist. Und ich habe die Reveal-Studie von Willow Creek gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt oder wer von euch die kennt. Ich denke, einigen ist sie bekannt. Diese Studie wollte herausfinden, wie Christen geistlich wachsen. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, Fragebögen erstellt, die mittlerweile von über 280.000 Christen beantwortet wurden. In über 1200 verschiedenen Kirchen verschiedenster Denominationen. Das Ergebnis, das fand ich ganz, ganz interessant. Es stellte sich nämlich heraus, dass der kraftvollste Faktor, um unser geistliches Wachstum zu begünstigen, das intensive Nachdenken und das Leben mit der Bibel ist. Diese 280.000 Christen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, um zu erforschen, was geistliches Wachstum begünstigt, haben ergeben, dass es eigentlich das Bibelstudium ist, das Leben mit der Bibel im Alltag ist. Und da hatte ich ein anderes Zitat gefunden, das das sehr gut zusammenfasst. Die Bibel muss in uns hinein und wir müssen in die Bibel hinein. Die Bibel muss in uns hinein und wir in die Bibel hinein. Das fasst das ganz gut zusammen. Über dieses ganze Thema könnte man eine eigene Predigt halten. Die Zeit habe ich heute aber nicht. Und deshalb möchte ich einfach nur zu der Frage übergehen, wie kann ich denn jetzt diese Gewohnheit einüben? Es ist schön und gut, aber wie kann ich das jetzt tun? Und ich denke, es ist teilweise zumindest sehr einfach. Wenn wir an das Spenden denken, muss ich euch nicht erklären, Dauerauftrag einrichten, fertig ist es. Wichtig ist da vielleicht ein bisschen länger über den Betrag nachzudenken als über den Dauerauftrag an sich. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ein Dauerauftrag fürs Spenden. Und was ist beim Fasten? Meine Oma, sie ist letztes Jahr gestorben, meine Oma hat bis zuletzt jeden Freitag gefastet. Das kann ich nicht. Am Freitag gibt's oft leckeren Fisch und so. Das kann ich nicht. Aber auch wenn ich diese Gewohnheit einüben wollte, es regelmäßig in mein Leben einzubauen, dann muss ich einen Schritt gehen, um das irgendwie zu kultivieren. Und ich denke, man muss ja nicht gleich jede Woche einen Fastentag einführen, sondern einmal im Monat. Wie wäre das? Das wäre doch vielleicht ein erster Schritt in die Richtung, wenn man das will. Es ist nicht für jeden etwas, manche können das ja auch körperlich nicht und deshalb lasst euch da nicht unter Druck setzen. Aber wenn ihr vielleicht gerade das Fasten in eure geistlichen Gewohnheiten einbauen wollt, dann überlegt euch einfach, was kann ein erster Schritt sein, um in diese Richtung zu gehen. Es gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Und das Letzte, die letzte Gewohnheit, Zeit mit Gott und seinem Wort, Bibel lesen, beten, gehört beides dazu. Wie kann ich das zur Gewohnheit machen? Ich denke und ich hoffe, dass viele von uns das schon als Gewohnheit in ihrem Alltag eingebaut haben. Aber als ich so für mich nachdachte, wie kann ich das in meinen Alltag einbauen, bin ich eigentlich nur darauf hängen geblieben, dass ich eine feste Tageszeit im Alltag reserviere, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wie es möglich ist, eine feste Zeit in meinem Tagesablauf reserviere, um das zu tun. Ich kenne viele Menschen, die konstant beim Bibellesen und Beten geblieben sind, die genau das getan haben, eine feste Tageszeit reserviert für die Zeit mit Gott im Bibellesen und Gebet. Ich kenne aber auf der anderen Seite nur ganz wenige, die keine feste Zeit in ihrem Tagesablauf reserviert haben und trotzdem konstant dabei bleiben. Es gibt sicherlich Leute, die das schaffen. Aber wenn du das kultivieren willst, wenn du das zu deiner Gewohnheit machen möchtest, um geistliches Wachstum zu begünstigen, dann kann ich dir nur aus meiner eigenen Erfahrung empfehlen, nimm dir irgendwo, sei es morgen, sei es abends, einige Minuten Zeit, um ganz bewusst in der Stille zu lesen und zu beten, um das zur Gewohnheit machen zu können. Also das war der erste Faktor, geistliche Gewohnheiten. Der zweite Faktor sind göttliche Begegnungen und Beziehungen. Göttliche Begegnungen und Beziehungen. Versteht das aber bitte nicht falsch. Ich meine hier keine Begegnungen und Beziehungen, die in irgendeiner Weise übernatürlich sind. Mit Engeln oder was weiß ich, mit was für Wesen. Das meine ich nicht. Mit göttlichen Begegnungen und Beziehungen meine ich Beziehungen, die so von Gott in unser Leben hineingestellt wurden, ganz bewusst. Vielleicht fällt uns das in dem Moment gar nicht auf, aber in der Rückschau stellen wir fest, dass diese Person in mein Leben gekommen ist. Das war eigentlich ein Geschenk und vielleicht auch ein Wunder. Und insofern sind sie göttlich. Ich möchte ein Beispiel anführen, das jetzt nicht ganz in den christlichen Bereich passt, aber trotzdem dieses Göttliche, so wie ich es an dieser Stelle verstehe, zeigt. Die Person kennen wir alle vermutlich sehr gut, vor allem bei dem einen steht ja auch hier der Name, also für die, die ihn nicht kennen, ist Helmut Kohl. Und links, wer hat es erkannt? Das Bild ist sehr bekannt, also die meisten genau, Angela Merkel. Und ich weiß nicht, wie ihr euch in der Entwicklung von Angela Merkel auskennt, aber ich denke, man kann behaupten, dass ohne den Herrn Angela Merkel nicht unbedingt so schnell dahin gekommen wäre, wo sie heute ist. Helmut Kohl, bekannt als der Mentor von Angela Merkel, der sie sehr früh, schon 1991, in ihr Kabinett hineingezogen hat, um sie zu fördern. Er hat nach einer Frau gesucht aus dem Osten. Und da wurde ihm Merkel empfohlen, sodass er sie gefördert hat, aufgebaut hat, bis sie ihn dann schließlich abgesägt hat. Aber so ändert sich das dann manchmal. Aber worauf ich hinaus will, dass Angela Merkel gerade von Helmut Kohl ausgewählt wurde und sie quasi zu seinem Mädchen, wie er sie ja manchmal bezeichnet hat, gemacht hat, das war für sie eigentlich ein Geschenk. Damit hat sie nicht gerechnet. Sie konnte selbst nicht irgendwie schaffen, dass er ihr Mentor wird. Aber es ist einfach passiert. Und in der Hinsicht war das für Merkel eine sehr glückliche Fügung. Ein biblisches Beispiel, um das noch zu relativieren, ist Timotheus. Wir lesen in der Apostelgeschichte eigentlich nur ganz wenig über die Zeit, bevor er auf Paulus getroffen ist. Aber in einem Brief von Paulus schreibt er, dass die Mutter von Timotheus und seine Oma voll Glaubens waren. Also Paulus kannte sie und hat sie geschätzt als Frauen des Glaubens. Und in diesem Vertrauen auf sein Elternhaus quasi, hat er ihn einfach geschnappt und mitgenommen auf die Reise und ihn aufgebaut, langsam zu einem der Säulen in der frühen Kirche. Und das war für Timotheus damals in der Zeit, als er noch zu Hause war, wahrscheinlich unbegreiflich. Der große Paulus nimmt mich einfach mit auf Missionsreise und bringt mir das bei, was er schon kann. Das ist eine göttliche Begegnung. Das war eine göttliche Beziehung für Timotheus, die sein Glauben ungemein gefördert und verändert hat. Und ich denke, wenn wir uns vielleicht gleich beim Kaffee kurz unterhalten über unsere Lebensgeschichten, wie wir geistlich zu dem geworden sind, was wir heute sind, werden viele wahrscheinlich auch solche Personen anführen können. Ich hatte sie auch in meinem Leben und habe sie immer noch. Leute, die mich geistlich vorangebracht haben. Und das sind in der Hinsicht göttliche Begegnungen oder Beziehungen. Solche Beziehungen und Begegnungen können wir ja selber nicht schaffen. Das können wir schwer irgendwie festlegen und sagen, Billy Graham sei jetzt mein Mentor oder wer auch immer sei jetzt mein Mentor. Es ist unmöglich. Außer die Person kommt glücklicherweise auf uns zu. Aber was wir tun können, ist, dass wir jetzt, dort wo wir gerade stehen, einfach mal die Leute anschauen, die Einfluss auf mich ausüben, mit denen ich in engerer Beziehung stehe, und einfach mal zu sehen, wer von diesen Leuten ist vielleicht genau so eine Person, wer von denen hat mir vielleicht schon geistliche Gedankenstöße gegeben, die mich vorangebracht haben. Hast du so eine Person in deinem Leben, dann motiviere ich dich, noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen, denn vielleicht hat Gott sie ganz bewusst in dein Leben gestellt, um dich voranzubringen. Halte Ausschau, such diese Person und verbringe Zeit mit ihr. Eine andere Möglichkeit ist auch einfach ganz bewusst auf jemanden zuzugehen und ihn zu fragen. Guck mal, ich habe diese Frage, die möchte ich meinetwegen im nächsten halben Jahr angehen. Möchtest du mich dabei unterstützen? Möchtest du mein Mentor sein für eine bestimmte Frage und auf eine bestimmte Zeit? Und ich denke, die Personen werden da mit großer Wahrscheinlichkeit Ja sagen. Fass den Mut und geh den ersten Schritt, um auch diese göttlichen Beziehungen in deinem Leben zu fördern, damit sie wiederum dein geistliches Wachstum begünstigen können. Der dritte Faktor ist persönlicher Dienst. Und das war in meinem Leben ungemein wichtig. Ich habe schon ganz früh, als ich noch relativ jung war, ich weiß nicht, 17, 18, habe ich bei uns in meiner Heimatgemeinde in Oerlinghausen bei Bielefeld ganz früh angefangen, in einem Zeltlager, das wir als Gemeinde hatten, mitzuarbeiten. Und da bin ich auch relativ schnell in Verantwortung geführt worden. Und das hat mich ungemein gefördert. Diese 5 Jahre, die ich dort mitgearbeitet, mitgeleitet habe, die haben mich einfach gelehrt, auf Gott zu vertrauen, von ihm abhängig zu sein, weil meine Kraft oft gar nicht das schafft, wofür ich dort eigentlich Verantwortung hatte. Und das hat mich einfach gefördert und mich immer wieder jedes Jahr ums Neue, wenn das Camp immer näher rückte und ich merkte, oh nein, die Aufgaben wachsen mir über den Kopf, dass ich dann wieder dieses Vertrauen lernte und wusste, wenn ich mein Bestes gebe, dann wird Gott helfen, um das auch zu einem guten Ausgang zu bringen. Persönlicher Dienst kann in deinem Leben aber auch ganz anders aussehen. Es muss nicht irgendwie so ein großer Dienst bei einem Zeltlager sein. Es kann auch beispielsweise ein Missionseinsatz sein. Ich habe einen Freund von mir mal zugehört, als er von seinem Kurzaufenthalt in Istanbul erzählt hat, wo sie gesungen haben in der Straße und Bibeln verteilt haben. Und als er da vor uns saß oder stand und erzählt hat, was er dort erlebt hat, seine Augen, die waren am Leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Berichte gehört habt. Leute, die Gott erlebt haben auf dem Missionsfeld, irgendwo, die leuchten und die bringen dann einfach neuen Schwung in das Leben anderer, in das eigene Leben, weil einfach ein Ort, an dem man sieht, wo Gott am Werk ist, das begeistert ungemein. Deshalb vielleicht ist ein Missionseinsatz für uns dran. Wir machen ja häufiger Urlaub und vielleicht ist es nach einigen Jahren jetzt mal dran, dass wir auch einen Missionseinsatz zwischenschieben, ganz bewusst Urlaub nehmen und irgendwo hinfahren, hinfliegen, um dort zu sehen, wie arbeitet Gott an der Stelle und dann diese Impulse einfach mitzubringen, im eigenen Leben anzuwenden und auch in die Gemeinde hineinzutragen. Eine andere Möglichkeit, persönliche Dienste zu tun, ist natürlich die Ortsgemeinde. Hier in unserem Fall die FEG Heidelberg. Geh auf Leute zu, die irgendeinen Bereich verantwortlich führen und frag einfach, ob du dort mitarbeiten kannst. Ich möchte dich dazu motivieren, diesen ersten Schritt zu gehen, denn den verantwortlichen Leitern ist es manchmal nicht möglich, einfach jeden anzusprechen, möchtest du mitarbeiten. Wenn du denkst, es gibt da den Bereich, in dem ich gerne mitarbeiten möchte, dann geh den ersten Schritt. Ich komme zum letzten, herausfordernde Umstände. Und ich denke, herausfordernde Umstände, so unliebsam wie sie uns manchmal sind, können ungemein dazu beitragen, dass wir geistlich wachsen. Jakobus schreibt dazu in Kapitel 1, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Prüfungen verschiedenster Art, darüber sollen wir uns freuen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Prüfungen verschiedenster Art fördern unseren Glauben, auch wenn wir es manchmal in der Situation nicht sehen. Und ich denke, diese herausfordernden Umstände können ganz unterschiedlich sein. Bei dem einen sind das vielleicht enttäuschende Beziehungen. Man dachte vielleicht, so wie ich es eben sagte, dort ist eine göttliche Beziehung, aber es stellte sich als etwas ganz anderes heraus. Oder andere Enttäuschungen in Beziehungen, das kennen wir alle. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Man versteht sich mit dem Kollegen nicht, mit dem Chef nicht. Es ist einfach viel zu viel los. Man kann die Aufgaben nicht bewältigen. Oder auch vielleicht eine geistliche Versuchung, so wie es hier im Kontext von Jakobus 1 nachher weitergeht. Geistliche Versuchungen sind auch oft herausfordernde Umstände in unserem Alltag. Dann können es auch Konflikte in Familie, Gemeinde, Nachbarschaft sein, schwerwiegende Krankheiten, so wie ich es letzten Sonntag auch von meiner Mutter berichtet hatte. Es können aber auch Krankheiten im eigenen Leben sein oder im Leben anderer, lieber Menschen. All diese Situationen können dazu beitragen, dass wir geistlich wachsen, auch wenn man das in der Situation überhaupt nicht im Blick hat. Man kann gar nicht glauben, dass Gott in dieser Situation Wachstum schenkt. Aber ich möchte ein Beispiel anführen von Georg Müller, auch bekannt als der Waisenvater von Bristol. Er baute in Bristol ein Waisenhaus auf, das zeitweise mehr als 1000 Kinder gleichzeitig betreute. Und das in der damaligen Zeit, wo das alles nicht einfach war, wo die Cholera wütete in England. Und eine Situation, die findet man immer wieder in seiner Biografie. Nämlich, er, die Mitarbeiter und die unzählige Kinderschar sitzen am Frühstückstisch, essen ganz schön. Aber was keiner von den Kindern weiß und auch nur ganz wenige Mitarbeiter, die Vorratskammer ist leer und Georg Müller weiß nicht, was sie heute Mittag essen sollen. 1000 Kinder da und er weiß nicht, was er ihnen heute Mittag zu essen geben soll. Aber Ich möchte euch motivieren, die Biografie selber zu lesen. Es war wahrscheinlich die Biografie, die mich in meinem geistlichen Leben am stärksten geprägt hat. In seiner Biografie stellen wir fest, es gab nie eine einzige Mahlzeit, die er aus diesem Grund hätte ausfallen lassen müssen. Jedes Mal ist in der Zeit zwischen Frühstück und Mittag irgendetwas geschehen. Sei es, dass ein Umschlag reingeflattert ist, sei es, dass ein Auto vorgefahren ist, das voller Essen war. Egal wie, es gab immer Essen auf dem Tisch. Und trotzdem, obwohl er diese Situation immer wieder hatte, hat Georg Müller nie einen Spendenaufruf gemacht. Er hat keine Rundbriefe verschickt an Freunde, die ihm schon mal Geld gegeben haben und sie aufgefordert, spendet doch weiter. Denn er hatte die Einstellung, dass Gott zur rechten Zeit das geben wird, was wir brauchen, auch ohne, dass ich es anderen Menschen erzähle. Es ist nicht für jeden was, aber für Georg Müller war das der Weg. Und Gott hat einfach jedes Mal, wenn er in dieser herausfordernden Situation war, geantwortet, eingegriffen, sodass das im Nachhinein seinen Glauben so stark gemacht hat, dass er Gott um mehrere tausend Pfund in der damaligen Zeit gebeten hat. Ganz konkret, er wusste den Betrag und hat gesagt, Gott, ich möchte, dass du mir so und so viel tausend Pfund schenkst, damit ich dieses neue Haus bauen kann. Und er hatte keinen Zweifel und das Geld kam. Er hat das Haus gebaut und Kinder darin betreut. Und als ich das so darüber nachdachte, dachte ich, vielleicht ist das auch für uns als Gemeinde eine Ermutigung für Jochen und Daniele Steele zu beten, damit sie das Geld bekommen für den Aussiedlerhof und Mitarbeiter, die das mittragen. Bei Georg Müller hat es geklappt, warum bei uns nicht? Lasst uns einfach mutig voranschreiten und dafür beten. Ich schließe ab und möchte einfach nur nochmal die vier Faktoren erwähnen, die ich als Katalysatoren unseres geistlichen Wachstums sehe. Wir können durch geistliche Gewohnheiten, göttliche Begegnungen und Beziehungen, persönliche Dienste und herausfordernde Umstände dazu beitragen, dass der Wachstum unseres Glaubens begünstigt wird. Nochmal, den Wachstum selbst können wir nicht produzieren. Dafür ist Gott zuständig. Und das ist auch ein Stück weit entspannend für uns. Wir bringen das ein, was wir in dieser Situation tun können und erwarten dann einfach, dass Gott als unser liebender Vater das dazu gibt, was wir erwarten. Denn Gott liebt es, seinen Kindern einfach dabei zuzusehen, wie sie wachsen und schenkt ihnen deshalb dieses Wachstum gerne, wenn wir unseres dazugeben. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Menschen erretten möchtest, jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass mit der Errettung eigentlich der Weg erst losgeht und du weiter mit uns Schritte vorangehen möchtest. Danke, dass du uns liebst, dass du uns dabei hilfst, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der dieses Wachstum in uns hervorbringt. Und ich bitte dich, für jeden Einzelnen hier im Raum, schenk du uns einfach dieses Verlangen, geistlich zu wachsen. Es liegt in unserer Verantwortung, Herr, und ich bitte dich, dass du uns einfach diesen Wunsch aufs Herz legst, geistlich zu wachsen. Nicht mehr Babys zu sein, nicht mehr Kinder zu sein, sondern uns danach auszustrecken, irgendwann Senioren im Glauben zu sein. Danke, dass du das in uns bewirken möchtest. Du bist unser lieber Gott, unser lieber Vater. Amen.